Audio Now.
Ich liebe Sonnenaufgänge im Wald und das mache ich so oft, wie es geht einfach. Wenn es noch draußen richtig kalt ist und die Sonnenstrahlen kommen so durch den Nebelmorgen durch, dann ist für mich so die schönste Zeit im Wald draußen.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute unterhalte ich mich mit Ottmar Dietz. Das ist ein Pilzexperte, der auch eine Naturschule hat. Und ja, wir starten einfach mal mit deinem schönsten Walderlebnis, Ottmar.
Ja, guten Morgen erstmal nach Versthofen. Ja, schöne Walderlebnisse habe ich eigentlich viele, weil ich sehr, sehr gerne ganz morgen, wenn noch die Sonne noch verborgen ist, im Wald rausgehe und ich liebe Sonnenaufgänge im Wald und das mache ich so oft, wie es geht einfach. Wenn es noch draußen richtig kalt ist und die Sonnenstrahlen kommen so durch den Nebelmorgen durch, dann ist für mich so die schönste Zeit im Wald draußen. Also es ist nicht ein Tag, es sind viele Tage, wo ich da sowas versuche oft zu genießen.
Das stimmt schon und also von daher, klar, ist jeder Tag schon, aber es gibt schon noch besonders schöne Tage. Ne? So wie heute bei uns war es zum Beispiel so nebelig und dann komme ich hier auf die Eifelhöhen raus und denke, boah, Wahnsinn, aber da bin ich ja natürlich auch nicht im Wald gewesen, aber es stimmt, da war ich außerhalb. Was mir in Erinnerung geblieben ist, du machst ja auch Kurse hier bei uns an der Waldakademie und dann hast du Requisiten mitgebracht, unter anderem eine Tasche aus Pilzen. Das fand ich total cool, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen, wenn du mal erklärst, wie macht man Taschen aus Pilzen?
Naja, ich versuche den Teilnehmern bei den Kursen immer die Historie von den Pilzen ein bisschen rüberzubringen und der Zundermacher, das war ja ein Beruf letztendlich und da gibt es noch ganz wenige Menschen in Rumänien, die das können. Und da wird aus dem Zunderschwamm diese Dramaschicht rausgelöst, also ein Mittelteil, das hört sich ziemlich einfach an, aber da muss erst der harte Teil des Zunderschwamms muss entfernt werden, dann kommt man an diese Drama ran und die kann man
vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Zunderschwamm, das sind diese Pilze, die so an dem Baumstamm dran kleben wie so ein halber Teller, ne? Und also speziell an Buchen. Ne?
Ja, sehr harte Pilze, die dann zum Teil Jahrzehnte an diesem Baum sind. Und das war ja übrigens auch der Pilz, aus dem die Menschen damals Feuer gemacht haben. Also mit dem kann man neben Hüte und Taschen zu bauen eben auch Feuer herstellen. Und da habe ich tatsächlich noch jemand gefunden, der das machen kann. Und ich habe gesehen im Internet, es gibt jetzt auch junge Startup-Firmen in Deutschland, die jetzt dieses alte Handwerk wieder aufleben lassen und diese Taschen neu herstellen. Also es gibt jetzt sogar einen neuen Markt. In Berlin gibt es eine Firma im Fichtelgebirge, die tatsächlich Taschen und Hüte aus Zunderschwamm herstellen.
Und ist das jetzt nicht, also ich meine, wenn das immer dann, wenn es so ein bisschen industriell wird, denkt man natürlich jetzt dran, alle Leute in den Wald und brechen überall diese Pilze von den Bäumen ab. Das wäre jetzt aber kein Drama, oder?
Nein, aber man darf auch nicht unterschätzen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ne? Also man kennt ja diesen harten Pilz. Jetzt kann man sich ja vorstellen, aus diesem harten Teil kann man keinen weichen Hut machen, sondern man muss tatsächlich mit großer Kraftaufwand diese harte Schicht außen weg machen. Also ich würde jetzt da erstmal nicht anfangen, das selber zu probieren oder mit einem kleinen Pilz halt mal. Aber man sieht eben auch, welche Arbeit unsere Vorfahren da aufbringen mussten, um überhaupt mal an Material ranzukommen, um Feuer zu machen oder um sich damit Kleidungsstücke zu bauen. Also das war schon beeindruckend, was da für ein Kraftaufwand aufgebracht werden muss.
Was war, wir reden jetzt die ganze Zeit über einen Pilz, also streng genommen über Pilzfrüchte, da können wir gleich noch dazu kommen. Aber so ein Pilz, was ist das eigentlich? Also es ist ja kein Tier und es ist auch keine Pflanze. Also ich glaube, bis in die 60er Jahre hat man Pilz als Pflanze gerechnet, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber warum ist das eigentlich so? Die meisten würden wahrscheinlich denken, Pilz ist eigentlich eine Pflanze. Das stimmt aber nicht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass erst 1969 dies eigentlich getrennt wurde, also Pflanzen, Tiere, Pilze, also das ist eigentlich noch sehr, sehr jung, wenn man sich so andere Forschungen anschaut. Und Pilze können keine Photosynthese machen, also sie haben kein Blattgrün, wie die Pflanzen haben. Das unterscheidet sich schon mal ganz entscheidend von den Pflanzen. Und sie sind tatsächlich näher an den Tieren als an den Pflanzen.
Warum sagt man da nicht, Pilze sind Tiere? Könnte man ja sagen, oder?
Ja, könnte man schon sagen, aber da fehlen halt auch andere Merkmale. Und Pilze haben Chitin, also das gleiche, die gleichen Baustoffe, wie sie Käfer haben. Deswegen sind sie näher an den Tieren wie an den Pflanzen, aber sind eben keine Tiere.
Aber man könnte es doch streng genommen, also sagen wir mal, wenn man guckt, es gibt natürlich schon noch Feinheiten, aber das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Tier und Pflanze ist ja Photosynthese.
Genau, ne? Das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal.
Und kann das nicht auch damit zusammenhängen, dass man sagt, nee, also Freunde, ein Pilz als Tier, der geht hier nun gar nicht. Wobei, wir haben ja Tiere, die ja ähnlich, ich sag mal primitiv, finde das Wort eigentlich immer nicht so schön, aber sagen wir mal ähnlich ohne Gehirn, ohne diese ganzen Dinge aufgebaut sind wie ein Pilz, sagen wir mal Schwämme, nur so ein Schwamm, der da am Meeresgrund wächst, der hat auch kein Gehirn, oder Quallen haben auch kein Gehirn. Es gibt ja ganz viele Tiere, die so ähnlich organisiert sind. Also ich denke immer, warum soll ein Pilz kein Tier sein?
Ja, also wie gesagt, wenn man das so ein bisschen vereinfacht, dann könnte man sie auf jeden Fall eher zu den Tieren zählen als zu den Pflanzen. Und man eben hat diese Unterteilung einfach getroffen. Jetzt gibt es eben Tiere, Pilze und Pflanzen, genau. Und das zeigt aber auch die Bedeutung der Pilze, ne? Also früher hat man eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, unsere Vorfahren haben ja mit Pilzen überhaupt nicht gewusst, was sie anfangen sollten. Also die haben die ja...
Ja, außer den Fliegenpilzen hört man ja immer wieder, die so ein bisschen so für schöne Visionen gesorgt.
Ja, ja, die haben sie schon genutzt, Schamanen und auch die aus der Steinzeit ist bekannt, dass da hat man Pilzsporen gefunden. Also Pilze werden eigentlich schon, wahrscheinlich seitdem es Menschen gibt, werden die genutzt, ne? Aber man hat nicht gewusst, was ist das eigentlich? Also man hat es als Ausdünstung der Pflanzen angesehen und also ganz verworrene Sachen gab es da. Und bis man letztendlich dann mal festgestellt hat, dass das, was wir sehen, dass das ja eigentlich nur der Fruchtkörper ist. Also vergleichs immer, wenn man einen Apfelbaum sieht, dann hängt der Apfel am Baum, das ist der Apfel, aber der Apfelbaum ist eben der Baum. Und die Pilze sind ja auch nur, was wir sehen, die Fruchtkörper. Und die eigentlichen Pilze sind im Boden. Also auch das war ja vielen Menschen, unseren Vorfahren, so nicht bekannt.
Also dieses unterirdische Pilzgeflecht, das ist ja winzig klein, das meiste sieht man ja gar nicht. Wie groß kann das werden?
Naja, das kann super groß werden und das bekannteste ist ja dieses Mycelin in Kanada, wo man gefunden hat. Das ist so 2.500 Jahre alt. Man hat also DNA-Analysen gemacht und festgestellt, dass der Wald dort abstirbt und festgestellt, das ist das gleiche Individuum und das hat eine Fläche von ungefähr 900 Quadratkilometer. Also das ist schon.
Wie viel, da muss ich nochmal fragen, 9,5 oder was?
900 Quadratkilometer, also riesengroß, was? Ja.
Und das ist der eine Pilz, 900 Quadratkilometer.
Genau, ein Pilz ist 2.500 Jahre alt. Und wenn man auch bei uns zum Beispiel in den Wald geht und dort so einen Hexenring sieht, ne? Also Hexenringe sind so Stellen im Wald, wo die Pilze so kreisförmig wachsen. Und in der Mitte ist dann nichts und die wachsen immer schön am Rande des Kreises. Und so ein Pilzmyzel hat einen Durchmesser von 50 Metern, dann ist es ungefähr 200 Jahre alt.
Ah, das ist gut. Also gibt es da irgendeine Faustformel, weil das sieht man ja manchmal auch in, finde ich, da sieht man es, also wenn die Fruchtkörper rauskommen, dann sieht man natürlich schön, da ist der Kreis, da sind die Pilze, aber wenn die Fruchtkörper weg sind, sieht man die ja nicht mehr. Aber im Gras, gerade im Herbst, wenn das gemäht ist, sieht man ja auch so dunkelgrüne Kreise, das sind ja auch die Pilze. Also gibt es da eine Faustformel, der Kreis ist so und so groß, dann ist der so und so viele Jahre alt, ich sag mal pro Meter x Jahre oder kann man das gar nicht so genau?
Ich kenne jetzt keine Faustformel, aber man weiß eben, das hat man eben auch untersucht, bei diesem einen Mycela 50 Meter Durchmesser, das war 200 Jahre alt. Jetzt kann man halt sagen, bei 10 ist es dann 100 Jahre alt oder so. Aber nur einfach mal, dass man ein Gefühl dafür bekommt und so. Und was mich auch fasziniert, ich kenne Menschen zum Beispiel, die sammeln Pilze an einer Stelle. Ja, die kennen also den Pilz auch nicht, wie der heißt. Und das sammeln die seit Generationen. Da war der Uropa schon dort gewesen. Also die sammeln nur an diesem einen Baum und letztendlich sammeln die Menschen vom gleichen Myzel, vom gleichen Pilz, wo der Urgroßvater vor 100 Jahren seine Pilze geholt hat. Also deswegen, das ist schon eben die Faszination von den Pilzen, dass man, wenn man im Wald unterwegs ist, eben erstmal auf diesen Myzel ja läuft und dieses Myzel verbindet ja letztendlich die Bäume, das hast du in deinen Büchern ja immer wieder den Menschen rübergebracht und die werden Tausende von Jahren alt letztendlich.
Jetzt kann sich so ein Pilz ja nicht selber ernähren. Also der macht ja keine Photosynthese wie die Pflanzen, sondern ist ja eher wie die Tiere, der muss irgendwas fressen, also zum Beispiel Zucker von den Bäumen. Also die hängen ja dann oft mit Bäumen zusammen. Was sind denn so bekannte Paare, die zusammengehören, weil die sind ja auch spezialisiert, teilweise zumindest, ne?
Ja, es gibt Bäume, die haben sich jetzt einen Pilz ausgesucht. Es gibt Pilze, die haben sich einen Baum ausgesucht. Es gibt auch Bäume, die leben jetzt mit 100 verschiedenen Pilzarten zusammen. Oftmals ist ja der Name schon dabei, ne? Birken, Pohrlinge, die wachsen an der Birke. Die Fichtensteinpilze sind bei der Fichten. Die Goldröhrlinge sind bei der Lärche.
Also die würden dann nicht, also so ein Goldröhrling würde zum Beispiel sagen, eine Kiefer kann ich nicht. Ich kann nur Lärche, oder?
Die sind auf eine Baumart spezialisiert.
Also man könnte ja auch sagen, die sind treu.
Die sind treu, genau. Die sind treu und das ist aber auch für jemanden, der dann Pilze später mal sammeln will. Ne? Und wenn der jetzt irgendwie Pilze sammeln möchte, die eben bei der Birke wachsen, dann hat er im Fichtenwald halt nicht große Chancen, da welche zu finden. Wobei, wenn jetzt in diesem Fichtenwald 1-2 Birken stehen würden, das habe ich auch schon erlebt, dann würde auch das ausreichen, dass da die Pilze vorkommen. Also ich habe auch schon Pilze gefunden, wo der Begleitbaum mal 20, 30, 40 Meter entfernt stand, ne, von dem Pilz. Also das muss man immer auch als Pilzsammler sich erstmal den Wald anschauen, wo bin ich überhaupt unterwegs. Also ein paar Bäume zu kennen, ist als Pilzsammler ganz hilfreich. Und dann, dass man weiß auch, okay, diese Bäume standen da.
Naja, sagen wir so, es ist in Deutschland ja so, also Pilze sind ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sehr, 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 sehr gemütliche, langlebige Wesen, die sind ja dann auch auf stabile Umweltbedingungen angewiesen. Das gibt's ja in unseren Wäldern momentan nicht so. Also die Bäume werden ja im Schnitt nicht älter als 78 Jahre. Das ist für so einen Pilz, der sagt, Mensch, ich will 2000 Jahre alt werden, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil wenn die Bäume, die er braucht, wegfallen, also abgesägt werden und man wechselt von Buche auf Douglasie, auf diese nordamerikanische Baumart. Damit kann ja ein Steinpilz, der sich eine Buche ausgesucht hat, nichts anfangen. Verhungert er dann oder was macht er?
Der wird über kurz oder lang wird er eingehen. Also wenn diese Symbiose einfach nicht mehr funktioniert, dann wird dieser Pilz eingehen. Und deswegen kann man ja auch zum Beispiel diese ganzen Mykorrhiza-Pilze nicht züchten. Also ich kann diese Symbiose im Prinzip nicht nachbilden. Wenn also der Baum nicht vorhanden ist, den der Pilz braucht, um leben zu können, dann wird es auf Dauer nicht gehen. Und zum Beispiel die Douglasie hat eben ganz wenige Pilze. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Baumart verschwinden würde, mit der Pilz auch zusammen, es kommt eine neue, die auch zu seinem Mykorrhiza-Partner dazugehört, dann könnte es funktionieren. Aber wenn jetzt komplett neue Baumarten kommen, mit denen er, Klammer auf, nicht kann, das sind jetzt dann wird es nicht funktionieren.
Das heißt, dann ist die Familientradition, die vom Uropa bis zu den Enkeln gegangen ist, wo man immer wieder an derselben Stelle Pilze sammelt, die ist dann...
Die wäre dann an dieser Stelle zu Ende, genau.
Vielleicht muss man nochmal erklären, Mykorrhiza-Pilze, das sind die Pilze, die über die Wurzeln mit den Bäumen zusammenarbeiten. Da habe ich mal ganz, ganz verrückte Sachen gehört, dass die Pilzsporen, also kann man sich vorstellen, so was Ähnliches wie Samen, die dann durch die Gegend fliegen und landen dann irgendwo, dass die erstmal so ein bisschen rumtasten im Boden und ne, so Ausläufer bilden und suchen, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Habe ich jetzt hier überhaupt meinen Baum, den ich brauchen kann? Und irgendwie, also ich meine, der wächst ja dann in die Wurzeln rein. Das müsste ja eigentlich wehtun, aber der Baum will das, oder?
Es gibt also zwei Arten von diesem Zusammenwachsen. Es gibt die eine Art, wo die Mycelien tatsächlich...
Also das sind diese Fäden?
Diese Fäden, genau. Das kann man eigentlich gut erkennen, wenn man im Wald mal unterwegs ist, dass man einfach mal einen Ast, der am Boden liegt, vorsichtig umdreht, dann kann es schon sein, dass da eben diese weißen Fäden oder auch die dunklen Myzelstränge vom Hallimasch zu sehen werden. Aber das sind genau diese Myzelien, wo wir gerade drüber sprechen. Und dazu muss man einfach vorstellen, dass der ganze Boden durchzogen ist mit diesen Glasfaserstrippen, sag ich mal. Das ist ja das Internet des Waldes.
Also da müssen wir gerade mal einhaken. Internet des Waldes, warum? Warum Internet?
Weil eben neben dem Austausch von jetzt Phosphor und Stickstoff vom Pilz zum Baum, der Baum liefert Zucker und Kohlenstoff, wird ja ein echter Informationsfluss über dieses Myzel gemacht. Und das ist ja, glaube ich, wirklich super, super spannend, als man sich vorstellt. Und das versuche ich auch den Leuten bei meinen Seminaren oder den Kursen, die ich auch bei dir mache, rüberzubringen, dass der Pilz jetzt nicht nur eben der Fruchtkörper ist, der uns gut schmeckt, sondern dass man einfach auch versteht, wenn ich in den Wald reingehe, dass es ein riesen komplexer Lebensraum einfach ist und dass da alles zusammengehört und alles zusammenspielt und dieser Informationsfluss geht eben über diese Myzelien und der ganze Wald ist, wie gesagt, vernetzt Und das ist schon sehr faszinierend. Also Nährstoffe, Insektenbefall und so weiter. All dies wird über diese Verbindung von den Wurzeln der Bäume mit den Myzelien weitergetragen. Und das finde ich schon echt sehr bemerkenswert. Ja.
Ja, also das gucken wir uns. Ich bin mal ganz kurz draußen im Wald, wie immer. Und dann gucken wir uns das mal an. Beziehungsweise ich gucke mir das an für alle und erkläre mal, wie man das am besten findet. Während der Ottmar jetzt im Studio wartet, schauen wir uns mal gerade im Wald das Wood Wide Web an, das Internet des Waldes, was aus Pilzfäden besteht. Wenn ihr das finden wollt, dann geht ihr am besten zu dicken alten Laubbäumen. Da läuft nämlich besonders viel Regenwasser am Stamm runter, wenn es regnet. Und unten ist es dadurch sehr, sehr feucht. Das lieben die Pilze. Wenn ihr dann die Blätter mal hochhebt an so einem Stammfuß, dann seht ihr, dass da so feine weiße Fäden sind. Das sind diese Pilzfäden, die das Wood Wide Web bilden. Hier wird ordentlich hin und her gefunkt. So, jetzt gehen wir wieder rein zu Ottmar. Dann hoffe ich, dass ihr bei euren nächsten Spaziergängen da mal genauer hinschauen könnt. Ist wirklich spannend. Wir sind ja bei den Fruchtkörpern vorhin auch mal stehen geblieben. Ich habe mal gelesen, also Pilze sammeln, schützen Bäume ja auch vor Schwermetallen, unter anderem reichern die blöderweise für die Pilzsammler auch radioaktive Substanzen an, wie zum Beispiel Cäsium, was nach Tschernobyl überall runtergerieselt ist, verstärkt über Bayern. Und dann habe ich mal Untersuchungen gelesen, Wildschweine sind ja immer noch teilweise relativ stark verstrahlt, aber dass Pilze wohl nicht das Entscheidende sind, weil die den Darm mehr oder weniger unverdaut passieren. Und da ist mir erstmal klar geworden, wenn es stimmt, das frage ich dich aber gleich, wenn wir Pilze essen, haben wir eigentlich was davon oder flutschen die mehr oder weniger wieder hinten raus, ohne dass sie Kalorien im Körper hinterlassen?
Also zunächst mal haben wir schon was davon, aber das sollte man schon generell auch wissen, Pilze sind schwer verdaulich. Also das heißt, wenn ich jetzt die zum Beispiel roh essen würde und so weiter, ich bin ja überhaupt kein Freund davon, Pilze roh zu essen.
Warum nicht? Muss ich kurz einhaken?
Weil sie einfach diese Käferanteile Chitin in sich haben als Baustoff und unser Magen muss einen Wahnsinns-Energieaufwand betreiben, um das zu zerlegen. Ich sage immer zu den Leuten bei den Kursen, da können auch einen Hirschkäfer verschlucken oder so. Also das ist schon...
Wird ja empfohlen mittlerweile, Insekten essen.
Also ich würde immer, wenn es geht, die Pilze durchhitzen. So am Rande bemerkt, sind auch viele Pilze roh giftig. Also auch Speisepilze sind roh giftig. Das ist aber ein anderes Thema.
Naja, also finde ich ein spannendes Thema, weil es wechselt ja auch. Also siehst du, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, finde ich jetzt aber im Wald nicht so schlimm. Ich kann mich daran erinnern, Hallimasch zum Beispiel, hier wurde früher gesammelt, heutzutage heißt es, glaube ich, aber ich bin da ja kein Experte, das kannst du mir eher sagen, es ist eher nicht so empfehlenswert. Also die wechseln ja auch die Empfehlungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Wie sieht denn da der aktuelle Stand aus, zum Beispiel beim Hallimasch? Also mein Vater hat das früher gesammelt.
Genau, also beim Hallimasch ist eben wie auch bei manchen anderen Pilzen, also den ganzen Raustielröhrlingen, also die Birkenpilze und so weiter, die werden ja oft gesammelt und sind schmackhaft. Aber die müssen durchgehitzt werden, weil eben die roh giftige Stoffe für uns haben, Magen-Darm-giftig hauptsächlich. Und ich bin ja auch noch Pilzsachverständiger und habe auch mit Pilzvergiftungen zu tun. Ich hatte letztes Jahr 2 Vergiftungsfälle, die eigentlich keine waren. Da ging es um Parasol, also ein toller Speisepilz. Und auch der wurde nicht ordentlich in der Pfanne durchgebraten. Und dann war der einfach für diese Person immer noch leicht giftig und die waren im Krankenhaus gewesen. Deswegen, also Pilze müssen in der Tat, und es gibt wenige Arten, wie die Champignons in der Gaststätte, wenn da 2 so Champignonscheiben auf dem Salat liegen, dann ist das sicherlich nicht das Thema. Aber Rohpilze essen, also es ist für mich kein Thema letztendlich. Ich rate es auch jeden ab, wirklich gerade bei dir bei den Kursen, dass die Leute damit anfangen, Pilze roh zu essen. Punkt 1, schwer verdaulich. Und zweitens eben, weil Giftstoffe drin sind.
Okay, aber das hat man ja nun wirklich häufig in so hippen, veganen Salaten, dass da Pilze oben drauf sind. Übrigens nebenbei, wir haben ja vorhin diese Frage gehabt, es war jetzt halb im Spaß, halb im Ernst, aber eigentlich doch mehr im Ernst. Wenn man einen Salat hat mit Pilzen drin, dann ist der streng genommen, ist das noch vegan, wenn der Pilz eher zu den Tieren gehört?
Ja.
Ich glaube, das brauchen wir
jetzt
nicht.
Da will ich jetzt nicht normalerweise, das soll jeder selber entscheiden, ne? Also ich hätte jetzt damit keine Probleme.
Nein, das war mehr im Spaß, ne? Aber da sieht man die Grenzen, die verschwimmen halt mit der Forschung. Aber nochmal auf die Giftigkeit zurückzukommen. Also ich koche jetzt die Pilze oder brate die, also ich hitze sie richtig durch. Sind die denn dann gesund oder ist es was man sagt, das kann man essen? Also ich meine, das ist ja ein Unterschied, ne? Also wenn du sagst, roh sind die giftig, sind die gebraten okay oder sind die gebraten dann auch gesund?
Die sind gesund, die haben also sehr viel Vitamine, die wir sonst nicht zu uns nehmen, A- und C-Vitamine. Pilze sind auch Heilpilze, also ein ganz anderes Thema, wo ich auch persönlich schon tolle Erfahrungen mitgemacht habe. Also Pilze sind zunächst mal für uns nahrhaft, die sind gesund. Sie haben wenig Kalorien, also wenn jemand da ein bisschen abnehmen möchte, sind Pilze auch ganz gut zu empfehlen.
Aber dann darf ich sie nicht in Fett
anbraten. Ja, klar, ich meine, wenn man es dann zubraten, ist wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich würde ich halt Pilze einfach, so machen wir es ja auch, mit uns in unsere Ernährung mit einbauen. Wir züchten ja auch, wir sind ja Selbstversorger, wir züchten auch viele Pilze bei uns im Garten und bauen die mit ein. Also so eins oder jede zweite Woche gibt es auf jeden Fall irgendein Gericht, wo Pilze dabei sind. Genau, und dann rohe, wie gesagt, habe ich schon kurz erwähnt, würde ich jetzt nicht dazu empfehlen. Der kleine Champignon soll es nicht sein. Und die anderen Sachen, dann sind sie nahrhaft, wie gesagt, und schmecken auch gut, nebenbei bemerkt.
Das mit dem Gartenzüchten finde ich spannend, auch für mich persönlich. Also ich selber, also wir wohnen ja in einem Forsthaus mit Wald und so weiter. Ich bin bei Pilzen ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ich glaube, das ist dann auch die sicherste Methode, sich nicht zu vergreifen. Also ich finde zum Beispiel Schirmpilze ganz toll, aber ich habe gehört, da gibt es eben auch Arten, die nicht so besonders günstig sind. Aber wenn du sagst, du züchtest die im Garten, es gibt ja so Sets, wo man, ich glaube, Austernseitlinge oder was auch immer, aus Strohballen, aus Holz, keine Ahnung was, ziehen kann. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wenn man sagt, okay, ich esse gerne Pilze, habe nicht so viel Ahnung, dann wäre es doch das Sicherste und dann besorgt sich so ein Kulturset mit Pilzen, die man garantiert essen kann, oder könnte auch Sachen schief gehen?
Also, Pilzzucht finde ich richtig toll. Also gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo viele Menschen jetzt wieder auch anfangen, ihren Garten ein bisschen umzugestalten. Ich erlebe es gerade so bei unseren Seminaren, dass eben aus dem Zierrasen jetzt plötzlich ein Gemüsegarten gemacht wird, was ich richtig toll finde. So. Und Pilzzucht ist, am Anfang denkt man, das ist sehr kompliziert, aber erstens ist es das überhaupt nicht mehr. Und die Pilze brauchen im Garten einen Platz, wo sonst eigentlich nichts wächst oder so. Also das kann richtig dunkel sein, es kann auch muss nicht so warm sein, muss keine Sonne hinscheinen. Eher so ein feuchtes Eck im Garten, wo man sagt, Mensch, was mache ich damit? Da genau gehören die Pilze hin. So, jetzt muss man unterscheiden. Jetzt gibt es mal Pilzzucht, die ich im Haus machen kann und die ich draußen im Garten machen kann. Bleiben wir erstmal beim Haus. Da gibt es in der Tat solche ganz einfach, das ist mal die einfachste Möglichkeit.
Tut mir leid, da muss ich kurz einhaken, weil da so Assoziationen aufkommen. Das ist ein feuchtes, dunkles Eck. Das brauche ich im Haus aber hoffentlich nicht, weil dann kommen die Pilze von alleine. Ne?
Das war schon auf den Garten bezogen. Genau, und im Haus kann man sich, wie du schon sagtest, so eine Kiste kaufen. Die kostet so um die 13, 14 Euro. Meistens sind es Champignons. Und man muss sich vorstellen, das ist ein Substrat, also das Myzel, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das sind diese weißen Fäden, die sind in diesem Substrat schon eingebracht. Jetzt macht man zu Hause die Kiste auf, meistens so eine Plastikabdeckung, ein bisschen Wasser drauf. Und jetzt fangen diese Myzelien an, Fruchtkörper zu bilden, also was wir so ans Pilz ansehen. Und das machen die so in der Regel 2-3 Mal. Das heißt, man endet die Fruchtkörper ab, dann lässt man das ein bisschen stehen, so eine Woche, 2 Wochen. Nochmal ein bisschen Wasser drauf und dann geht es so 2-3 Mal. Wenn man das dann auf den Kompost gibt, kann es sein, dass die auf dem Kompost weiter wachsen. Dann gibt es die Möglichkeit, auf Kaffeepulver zu züchten. Das sind auch so kleine Sets. Macht man auch auf zu Hause. Dann sieht man schon oft, wie die kleinen Pilze da raus wollen. Dann kann man seinen eigenen Kaffeesatz zu Hause sammeln und kann ihn mit diesem Kaffeesatz mischen. Und kann dann auch damit züchten. Das sind so die.
Das finde ich übrigens einen sehr schönen Tipp, weil das Recycling ist. Das finde ich toll.
Es gibt ja in Berlin und in großen Städten mittlerweile so Startups, das finde ich auch super. Das sind so junge Menschen meistens. Die einen, die fahren mit dem Fahrrad jetzt die Cafés ab in den Städten, haben so einen kleinen Anhänger dabei und sammeln das ganze Kaffeepulver ein und liefern es dann ab bei den Kameraden und die haben dann so Keller gemietet. Da hängen Säcke in bestimmten Räumen drin und da züchten sie die Pilze und die anderen fahren abends die Pilze aus zu die Gaststätten. Also das ist auch eine Möglichkeit, finde ich klasse. Was natürlich super ist, wenn man im Garten züchtet. Und da gibt es zwei Variationen. Einmal auf Stroh, so war das früher häufiger, und auf Holz. Auf Stroh hat man heute das Problem, das ist so meine Erfahrung, dass man eben nur Bauern findet, die so riesengroße Strohballen haben, die mit so Plastik eingebunden sind. Also das kann man nicht handeln. Es wäre auch zu viel, ja, wenn da Pilze wachsen würden. Und man findet fast keine Bauern mehr, die so kleine Strohballen, wie das früher mal war, haben. Und dann müssen sie natürlich auch noch bio sein.
Also bei Heu übrigens, das als Hinweis, bei Heu ginge das, weil es gibt immer noch viele Hobbyhaltungen. Also wir haben das auch für unsere Pensionsziegen. Aber Heu geht nicht, oder?
Es muss das habe ich noch nicht probiert, in der Tat. Ich habe es bis jetzt nur mit Stroh gemacht. Und aber da ein Tipp, ich habe neulich durch Zufall gesehen, in solchen Tierbedarfsläden, da gibt es ja so Stroh für so Kleintiere, für Meerschweinchen.
Stimmt,
und
stimmt.
Ja. In so Säcken abgefüllt. Und das ist Biostroh. Und das habe ich tatsächlich mir so einen Ballen mal gekauft für 5 Euro und habe den beimpft und das funktioniert echt super. Also deswegen, die Bauern brauchen jetzt da gar nicht, die haben ihr Stroh jetzt dahin geliefert. Aber dieses Biostroh in den Kleintierbedarf kann man dafür super nutzen. Genau. Und dann braucht man eine Wanne, wo man das Stroh einmal richtig durchfeuchtet. Das muss richtig nass werden. Und dann kauft man sich das Myzel. Das gibt's im Internet, verschiedene Firmen, wo man sich das kaufen kann. Und das sind auch meistens kleine Videos dabei, dass man sich anschauen kann. Dann beimpft man. Also das heißt, man gibt das Myzel in den Strohballen rein. Und dann fängt das Myzel an zu wachsen, zersetzt das Stroh und bildet dann Fruchtkörper.
Aber kann es nicht sein, dass da aus Versehen, weil sagen wir, diese Pilzsporen von allen, auch von Giftpilzen, die fliegen ja sehr, sehr weit, ne? Und dass man da aus Versehen irgendwas reinbekommt, was da eigentlich gar nicht hingehört, sondern ich so als blutiger Laie würde sagen, hey, das ist ein Pilz, den kann ich jetzt essen. Aber wenn ich das draußen im Garten habe, da können sich ja auch andere Pilze dazu mogeln oder kommt das eher nicht vor?
Also was vorkommt ist, also bei der Sache im Haus jetzt da mit dem Stroh auf dem Balkon kann man das übrigens auch machen. Also ich kenne auch Menschen, die mitten in Berlin Pilze auf dem Balkon züchten, weil der Strohballen ist nicht so groß. Also theoretisch ist das möglich, aber muss ich vorstellen, wenn jetzt über die Luft und in der Luft sind ja ständig Pilzsporen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also unsere Luft ist ja durchsetzt mit Pilzsporen. Könnte es natürlich sein, dass da andere Pilzsporen kommen, aber ich bringe ja durch meine Pilzsporen eine viel größere Menge in diesen Ballen rein, als da 2-3 Sporen vielleicht dort landen können. Also was passiert ist, wenn man auf Holz züchtet, dann kommen zunächst am Anfang definitiv die Pilze, die man eingebracht hat. Was passieren kann, dass wenn das Holz jetzt mal 2, 3, 4 Jahre, und das ist der Vorteil, wenn man auf Holz züchtet, weil dann macht man die Arbeit einmal und kann dann über viele Jahre ernten. Beim Stroh ist es nach so einem Vierteljahr dann auch wieder durch das Thema, aber auf Holz hat man in der Tat 5, 6, 7 Jahre immer wieder Fruchtkörper. Da kann es dann echt passieren, dass irgendwelche holzzersetzende Pilze wie Schmetterlingstrameden kommen, die aber optisch komplett anders da ausschauen als die Pilze, die man da mal geimpft hat. Also man sollte sich zumindest mal das Bild von der Packung aufheben, wie mein Pilz aussieht, den ich da geimpft habe. Also theoretisch ja, ne? Bei den Stämmen im Wald kann das tatsächlich sein, aber bei den Stroh habe ich es noch nicht erlebt.
Was ist eigentlich der giftigste Pilz? Mit Abstand der giftigste Pilz?
Also der giftigste Pilz in Deutschland ist nach wie vor der Knollenbitterpilz. Und ich glaube auch ca. 90% der Vergiftungen, die in Deutschland passieren, vor allem die tödlich giftigen gehen über den Knollenbitterpilz. Ne?
Was macht der? Also ich meine, wir wollen es natürlich nicht erleben, aber was passiert dann, wenn man sowas isst?
Also Pilzvergiftungen sind so ziemlich das Gemeinste, was es gibt letztendlich. Ne? Also es gibt da Pilze, um ganz kurz mal zu sagen, wo eine kurze Latenzzeit haben. Das heißt, nach dem Pilzgericht, nach einer halben Stunde bekomme ich Magenschmerz oder sowas. Und dann gibt es Pilze, wo die ersten Symptome nach 2 bis 14, 18 Tagen kommen, also wo die Menschen überhaupt keinen Bezug mehr herstellen zu dem Pilz, zu der Pilzmahlzeit. Also eine Pilzvergiftung ist auch erst durch Zufall in den 50er Jahren entdeckt worden. Und der Knollenbitterpilz schädigt einfach unsere Leber. Und da hat auch eine lange Latenzzeit von 4 bis 12 Stunden sogar. Das heißt, die ersten Symptome kommen auch später nach dem Essen. Und dann auch mit heftigen Brechdurchfällen, Erbrechen und so weiter. Und das Verrückte ist, das geht dann wieder vollkommen, also wenn in der Phase die Menschen zum Arzt gehen, dann haben die auch gute Chancen, sowas zu überleben, weil dann wird man Blutuntersuchungen machen, wird das im Blut feststellen, kann die Leber entsprechend schützen und dann sind die Überlebenschancen ziemlich gut. Wenn man aber in der Phase nicht zum Arzt geht und dann geht es wieder vollkommen weg. Also man denkt, ah, okay, das war jetzt halt mal so, ne, die Pilze waren einfach nicht ganz okay. Und der zweite Schub, der macht die Leber, oder dann ist die Leber eigentlich fast schon zerstört. Und dann geht es nur über eine Lebertransplantation oder ja, es geht dann um Leben und Tod letztendlich. Ne? Also Knollenblätterpilzvergiftungen sind schwierig. Aber, und deswegen, wenn man sich ein bisschen mit Pilzen beschäftigt und auch weiß, wo man Pilze sammelt, kann es eigentlich nicht passieren. Ne? Also die meisten Menschen machen eine Vollnässe, gehen in den Wald und haben ein Messer dabei oder so. Und dann fragen sie mich immer, wenn ich bei dir Kurse mache, immer schneiden oder drehen. Und
ja, stimmt. Das ist die Kardinalsfrage. Ähnlich wie das Eierköpfen.
Ja, ja, genau. Und die Menschen, das finde ich immer sehr, sehr gut, die sehen das aus Sicht des Pilzes. Die wollen dem Pilz nicht wehtun. Ob sie ihn jetzt drehen oder schneiden und ob das denn mehr schmerzt, sage ich, ihr habt euch entschieden, den rauszunehmen. Und wie ihr es macht, ist mal letztendlich egal. Aber für euch ist es wichtig. Wenn ich nämlich mir mal ein Messer nehme und am Waldboden den über den Boden abschneide, dann ist es manchmal so, dass Menschen mit Pilzen im Wald umlaufen, wo nur noch 3 Zentimeter vom Stiel dran sind. Das heißt, die haben die Knolle abgeschnitten, die steckt im Boden drinnen und damit fehlt ja das entscheidende Merkmal, ist ja schon weg. Und deswegen würde ich halt jedem wirklich dringend empfehlen, wenn ich den Pilz nicht super kenne, wenn ich einen Steinpilz kenne, dann ist das ja alles gut. Aber wenn ich den nicht kenne, dann muss ich mir die Arbeit machen mit dem Stöckchen, mit dem Messer, mit dem Finger, wie auch immer, um diesen Pilz rum frei zu machen, damit ich einfach den Pilz so Art raushebeln kann und schauen kann, wie sieht denn der aus. Und dann sehe ich einfach, der hat eine Knolle. Und spätestens dann sollte, ne, Knollenblätterpilz, sollte so irgendwie alle Signallampen angehen, dass man da einfach ein bisschen genauer hinschaut. Ne?
Also gut, also dem Pilz ist also wurscht, da ist der ewige Streit quasi beendet, dass man sagt, macht ihn raus, aber macht ihn so raus, dass er ihn erkennt. Und dann, das wäre jetzt für mich die Kardinalfrage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht ja diese Bilder, dass Leute Pilze sammeln und dann gehen die zu solchen Sammelstellen. Vielleicht bist du auch einer der Menschen, die dann sagen, zeig mal euer Körbchen her und dann fliegen 2/3 raus, weil die Leute einfach alles eingepackt haben und überhaupt keine Ahnung haben. Du sagst, nee, das ist Knollenblätterpilzen, das sind Fliegenpilzen, das ist dies und das könnt ihr alles nicht essen. Aber es gibt ja auch Leute, die sich selber überschätzen und hauen das dann in die Pfanne. Das sind ja dann die teilweise, also oft geht's gut, manchmal eben auch nicht. Wenn du jetzt irgendwo eingeladen bist und jemand sagt, ich habe selber Pilze gesammelt und zerkocht die so in der Pfanne, in der Soße, dass man die vielleicht nicht mehr so gut auseinanderhält, kannst du das mit Appetit essen?
Also ich bin da, sag mal so, ich wäre persönlich super vorsichtig und in der Tat passieren auch so Pilzvergiftungen. Ne? Also,
ja, aber ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo eingeladen warst und jemand gesagt, hey, ich war heute im Wald Pilze sammeln, du weißt, ja, so richtig, weiß ich nicht, ob die Leute so richtig Ahnung haben. Isst du das dann?
Also ich habe so eine Situation noch nicht erlebt, aber was ich schon erlebt habe, dass Leute zu mir kamen mit einem fertigen Essen, das sie selber zubereitet hatten und hatten zu Hause das Wohnzimmer voll 25 Menschen sitzen. Da war eine große Geburtstagsfeier, da soll es Pilze geben. Und dann haben sie einen Kochtopf aufgemacht und dann riechten die Pilze plötzlich nichts mehr so lecker. Und ich saß bei mir auf der Terrasse und die Frau war von noch 10 Meter entfernt. Die hat bei uns an der Tür geklingelt und meine Frau hat die Tür aufgemacht und ich habe von 10 Meter gerochen, die hat da jetzt Carbol-Egerlinge drin. Ne? Und dann kam sie zu mir und die hat noch nicht mal die Frage gestellt, es war eine gute Bekannte, habe ich gesagt, das kannst du nicht essen. Und da war sie natürlich total enttäuscht, weil sie hat das Essen ja groß angekündigt.
Ja, aber da kocht die für 25 Leute. Und gut, in dem Fall hat es ja noch, aber auf dem letzten Drücker richtig reagiert. Aber es gibt ja Leute, die stellen den Pott dann dahin und sagen, guten Appetit. Ne?
Also ich habe viele Vergiftungen zum Beispiel, wo jetzt tatsächlich sich Menschen, die haben Pilze von der Nachbarin geschenkt bekommen. Ne? Und die meint diese Nachbarin oder Nachbar, der meint es ja nicht böse und so. Und dann kommen wir zu dem Thema Selbstüberschätzung. Ne? Also ich bin manchmal schon erstaunt, mit wenig Kenntnis Menschen jetzt anderen Menschen sowas gut gemeint, das ist ja nicht so, dass sie einen Mord vorhätten, gut gemeint, Pilze schenken und so weiter. Und dann ist es schon problematisch. Ne? Und da habe ich schon 2, 3 Fälle so erlebt, wo wirklich die Menschen das nicht selber gesammelt hatten, sondern sie haben es von jemandem geschenkt bekommen. Und damit übergebe ich ja meine Gesundheit in die Hand eines anderen Menschen. Also es ist ein blindes Vertrauen, dass der andere das wirklich gut weiß. Und da wäre ich schon... Also ich würde gerne die Endkontrolle machen. Ne? Ich würde jedem empfehlen, die Endkontrolle selber zu machen.
Ja gut, aber das kann man ja streng genommen also wenn man irgendwo eingeladen ist, ich würde mal sagen, 99% der Menschen haben nicht so viel Ahnung, dass sie das auseinanderpuzzeln können. Dann müsste ja streng genommen der Rat sein, esst nirgendwo fremde Pilze, wenn sie nicht aus der Zucht stammen.
Also ich würde dann eher so auf den Nachtischsteller schielen und das andere lieber stehen lassen, ehrlich gesagt. Also wenn ich die Person nicht wirklich gut kenne, und dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich eben da schon so viel erlebt habe. Ne?
Ja, okay. Also ich selber also Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch ein Klischee, habe ich dann schon eher in Leute, die aus Gegenden stammen, wo man es noch drauf hat. Das sind meistens irgendwelche abgelegenen ländlichen Bereiche, ich sag mal so wie Bayerischer Wald oder in der tiefsten Eifel. Oder flächendeckend auch in Polen sieht man das ganz häufig. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Polen warst. Ich war ein paar Mal schon dort, und da wird ja viel auch an den Straßen verkauft, wenn Saison ist und so weiter. So instinktiv, also ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht, aber da wäre mein Vertrauen, glaube ich, einfach noch ein bisschen größer, weil da die Verbundenheit einfach noch eine andere ist, weil es da noch viel, viel stärker zum täglichen Essen gehört, dass da Pilze reinkommen. Aber vielleicht trügt das auch. Ich habe keine Ahnung, ob das noch aktuell ist.
Ja, das ist grundsätzlich sicherlich richtig, aber ich muss dich da an einem Punkt enttäuschen. Die letzte Knollenblütenvergiftung, die ist bei mir im Landkreis ganz nah vor der Haustür war, war tatsächlich eine Familie, die aus Russland, Deutschland zu uns kam. Und bei denen gibt's hauptsächlich gelbe Knollen bei der Pilze. Und die essen die ja sogar. Also den gelben wohlgemerkt, ne? Also der ist nicht tödlich giftig.
Aber der ist ein bisschen giftig, oder?
Der ist giftig. Also ich würde es auch keinem raten und so. Wirklich nicht, ne? Aber die haben.
Aber warum wird er gegessen? Macht er irgendwas? Wenigstens gute Gefühle?
Da gibt's bestimmte Behandlungsmethoden. Und die kamen dann nach Deutschland und haben den grünen Knollenblütenpilz gar nicht gekannt. Die wussten gar nicht, dass es den gibt. Und haben dann statt den gelben den grünen gesammelt. Also ich wiederhole es da, beide überhaupt nicht zu mir nehmen. Also der eine ist tödlich giftig, der andere sehr, sehr giftig. Und die haben dann eine astreine Knollenblütenpilzvergiftung bekommen.
Aber es ist ein schöner Hinweis ist aber was ganz anderes, dass es Pilze eben nicht überall gibt. Das ist banal, aber das führt mich zu einer ganz anderen Frage. Also wir sind jetzt bei Speisepilzen hängen geblieben oder auch giftigen Pilzen. Es gibt ja auch ganz viele Krankheiten, die auf Bäume übertragen werden. Also Eschentriebsterben, das ist so ein Pilz, der erwirbt die oder dreht den Pilz, den Bäumen das Wasser ab, und dann gehen die Bäume ein. Und diese Pilzsporen, die fliegen zwar durch die Luft, aber die werden ja auch über Wanderschuhe verbreitet. Also es gibt, ne, wenn ich jetzt irgendwo ich wandere in USA und komme dann nach Deutschland oder umgekehrt, es gibt ja sehr viel internationalen Tourismus, dann trage ich als Tourist doch an meinen Schuhen immer irgendwelche Sporen über die Kontinente. Und jetzt ist die Frage im Positiven wie im Negativen. Gibt es zum Beispiel von Natur aus Steinpilz in den USA? Und wenn nein, haben Leute die quasi in ihren Klamotten oder ihren Sachen rübergebracht? Gibt es sowas?
Ja, klar. Also es gibt durch diese Art, wie wir leben letztendlich, wie wir reisen, wie wir Holz, glaube ich, brauche ich dir nicht zu sagen, Holz durch die ganze Welt transportieren, Schiffcontainer, da war das Holz und dann kommt das nächste rein, werden Sporen übertragen. Dann kommen natürlich auch mit Bäumen, die bringen ihre Pilze zum Teil mit, wie die Douglasie zum Beispiel, die hat auch Pilze mitgebracht.
Was für eine ist das?
Douglasienröhrling zum Beispiel, der wächst halt nur bei der Douglasienröhrling. Ja, der wächst sehr selten, kommt bei der Douglasie vor. Und so ist natürlich unsere Art, wie wir leben, tragen wir Bakterien, Sporen, alles letztendlich durch die ganze Welt. Und wenn jetzt diese Spore irgendwo halt eine Lebensbedingung vorfindet oder wenn die Bedingungen passen, dann wird sie sich verbreiten, wird sich vermehren. Und wenn sie dort die Möglichkeit hat, wie bei der Esche, zu leben letztendlich, aber dann wird sie Schaden anrichten. Und das erleben wir halt. Und ich glaube, je mehr wir halt alles transportieren, je größer werden die Gefahren. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Ne?
Ich habe auch mal was ganz Skurriles gelesen. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt. Pilze, also die auch Fruchtkörper ausbilden auf Tieren, teilweise sogar auf Insekten. Gibt es sowas hier auch?
Ja, das gibt es auch, aber ich weiß nicht genau, wie der jetzt heißt. Aber das ist ja eigentlich das Faszinierende an den Pilzen. Nämlich die Aufgabe, das Leben Sache aufzuräumen, wieder zu zerlegen und diese Stoffe wieder zur Verfügung zu stellen. Das wird basiert bei Insekten. Oder wenn jetzt ein Tier verendet im Wald oder so, dann dauert es lang, kommen Bakterien, es kommen Pilze, ja. Oder wenn jemand mit einem Pferd durch den Wald reitet, ich glaube, du hast ja auch Pferde, wenn ihr durch den Wald reitet Und das Pferd macht dort sein Häufchen hin, dann dauert es nicht lange, sind Bildspuren da. Schon 2 Tage später sieht man auf diesen Pferdeäpfeln plötzlich Pilze wachsen, die nur auf diesen Pferdeäpfel wachsen können. Die Frage ist, wo kommen die Sporen plötzlich her? Und das ist schon fast, oder wenn ich sehe in Tschernobyl, wo jetzt dieser Pilz da in einem Reaktor sich nach den zehnt im Prinzip. Also überall, wo was aufgeräumt werden muss, sind, Klammer auf, Klammer zu, plötzlich Pilze da, um diese Aufgabe zu erledigen. Also das ist eigentlich für mich das Faszinierendste an den Pilzen überhaupt. Diese immer präsent, wo er gebraucht wird, sind die präsent und sind da.
Also die räumen natürlich auch manchmal auf, wo sie nicht aufräumen sollen. Stichwort Hausschwamm. Das sind also Pilze, ich weiß gar nicht. Also das sind Pilze, die zersetzen Tapeten, Balken, alles. Also eigentlich kann man das Haus fast abbrennen. Das ist ja ganz, ganz schwer zu sanieren, wenn der sich mal ausbreitet. Der zersetzt mehr oder weniger alles an organischer Substanz bis hin zu Klamotten. Das macht natürlich ein bisschen Angst. Also ich zumindest lese ab und zu mal was darüber, wenn Häuser befallen werden. Das ist ja wirklich ganz, ganz übel. Muss es da besonders feucht sein oder könnte ja theoretisch jedes Haus befallen?
Also ich bin jetzt kein Hausschwarm-Experte, ne? Aber ich glaube, es muss halt bei jedem Pilz eigentlich, ist das Milieu, das er braucht, um zu leben, das Entscheidende. Das heißt, er braucht bestimmte Feuchtigkeitsverhältnisse, er braucht bestimmte Temperaturen. Und wenn dann, das ist ja im Wald genau das Gleiche, ne? Immer die Frage, wann wachsen denn eigentlich Pilze? Es muss ein bestimmtes Wettermilieu, es muss ein bestimmtes Feuchtigkeitsmilieu da sein. Und im Haus genau das Gleiche, ne? Und wenn diese Faktoren eben dann passen, dann kommen Sporen vielleicht irgendwo her und dann finden sie ihr Biotop, sage ich mal, dort. Und dann fangen die an zu wachsen. Und wenn das Biotop passt und es wird nicht verändert, dann haben die dort optimale Lebensbedingungen und breiten sich einfach aus, ne? Und ja, räumen auf nach ihrer Art und Weise.
Ich habe das auch mal gelesen, dass gar nicht so klar ist, dass vielleicht sogar Pilze die ersten Lebewesen waren, die an Land gegangen sind und dass es ohne Pilze wahrscheinlich auch gar keine Pflanzen geben würde.
Es ist ja in der Tat so, dass das älteste fossile Lebewesen, was man gefunden hat, 440 Millionen Jahre alt, sind ja Pilze gewesen. Und man geht heute davon aus, oder man weiß es vielleicht auch schon oder hat es erforscht, dass tatsächlich Pilze das Leben auf der Erde erstmal ermöglicht haben. Also Pilze waren in der Lage, letztendlich die Mineralien der Gesteine umzuwandeln, daraus Erde zu machen, um das einfach auszudrücken, damit erstmal die Lebensbedingungen zu schaffen. Als nächstes war dann die Verbindung mit den Lebermoosen, wo dann im Prinzip Pilze mit Lebermoosen Gemeinschaften gebildet haben. Durch die Lebermoose sind dann die ersten Baumstrukturen entstanden. Dann ist dadurch im Prinzip auch der Sauerstoff entstanden, also alles ein bisschen einfach ausgedrückt. Also letztendlich waren Pilze dafür verantwortlich, dass wir überhaupt ein Leben auf der Erde möglich war. Und in der Kreidezeit, wo dann, sagen wir, dieser Meteoriteneinschlag war, kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, wenn dann die Erde dunkel ist und viele Bäume und Tiere, es liegen Kadaver da, dann haben Pilze die Erde beherrscht. Es gab Fruchtkörper, die waren bis zu...
Das ist auch ein schöner Gedanke, Pilze beherrschen die Erde.
Ja, da waren Fruchtkörper, die waren bis zu 8 Meter hoch. Ne? Also so ein Steinpilz, 8 Meter hoch. Und da war die ganze Erde mit diesen Fruchtkörpern überzogen. Also das heißt, was wir so wahrnehmen und Pilze so, also auch ich in der Schule war, ich glaube, das Wort Pilze nicht einmal gefallen, spielen ja bei uns so eigentlich gar keine Rolle. Aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, nicht weil ich das jetzt so toll finde, aber die bestimmen ja das Leben auf der Erde letztendlich. Die vernetzen ja das komplette Leben, war für die Entstehung des Lebens verantwortlich und vernetzen auch jetzt das Leben.
Ja, und die wachsen ja teilweise auch in uns. Also die,
ja.
Ist das normal oder nur, wenn man krank ist? Also man kennt das ja, Pilzinfektion, aber Pilze können Organe befallen. Oder lebt jeder Mensch mit Pilzen im Körper?
Naja, das ist schon interessant, weil wenn man sich überlegt, was jetzt in den Wäldern abgeht, ne? Wo auch Bäume geschwächt werden. In dem Moment, wo ein Individuum geschwächt wird, das Immunsystem, sag ich mal, wird geschwächt, hatten andere Lebensformen jetzt die Chance, für sich erkannt, da anzugreifen. Und genau das ist die Frage bei uns im Körper, ne? Wenn man Immunsystem einfach jetzt in irgendeiner Form vielleicht nicht auf dem allerbesten Stand ist, dann haben natürlich andere Lebensformen die Chance, da jetzt anzugreifen. Und das erleben wir im Wald und das wird man genauso bei uns Menschen erleben, ne? Also ein gutes Immunsystem ist jetzt insgesamt nicht verkehrt, sich darum zu kümmern. Und hinsichtlich Pilze sicherlich auch. Ne? Pilze heilen ja auch, ne? Also das ist ja auch ein spannendes Thema. Also die Heilpilze, die so gibt bei uns draußen in den Wäldern und also.
Was wäre so einer zum Beispiel?
Naja, also sagen wir mal, der bekannteste jetzt ist sicherlich der Birkenpoling, ne? Durch den Ötzi so richtig bekannt. Und
den kann man ja nicht groß verwechseln, ne? Also der wächst Birkenpoling, der, wenn ich, also der Stiel sah ähnlich aus wie die Birke selber.
Ja, der ist so braun-weiß, wächst an der Birke.
Das ist ein Röhrenpilz, das ist ja eh schon relativ unverdächtig.
Also ein Porenpilz, Porenpilz.
Poren heißt es, okay.
Ja. Der kleine Unterschied zwischen Röhren- und Porenpilzen ist der, bei den Röhrenpilzen, wie beim Steinpilz, kann man diese Röhrenschicht abtrennen. Das ist eine extra Schicht in den Pilzen. Bei den Porenpilzen ist diese Röhrenschicht, die ja auch aussieht wie Röhren, fest mit dem Fleisch verwachsen. Das ist so der Unterschied. Aber dieser Birkenporling wächst eben an stehenden und an liegenden Birken. Und hat eigentlich so die letzten Jahrzehnte, bevor man Ötzi fand, hat man den zwar gekannt, aber nicht besonders im Augenschein gehabt. Und durch den Fund vom Ötzi hat man ja Zunderschwamm bei ihm gefunden und Birkenporling und hat dann danach geforscht, warum trägt er mit sich rum, ist es ein Talisman oder was soll das Ganze, und hat eben festgestellt, dass der hervorragende Wirkung hat, gerade bei so Magengeschichten, also Sodbrennen und oder so Aufstoßen, solche Sachen. Da hilft der Birkenporling echt hervorragend. Also ich trinke jeden zweiten Tag so eine Tasse, habe ich mir angewöhnt.
Also wie macht man das? Also man sammelt den, trocknet den und macht den als Tee? Oder wie funktioniert das?
Genau, ich sammle den, ne? Und wenn man dann zu der richtigen Zeit raus ist, gibt es auch mal 5, 6, 7, 8 oder 10 so Fruchtkörper. Die nehme ich mit nach Hause und mache sie dann klein und schneide sie klein und tue sie mit einer Küchenmaschine, die aber kräftig sein sollte, weil der Pilz sich ziemlich hart. Tut man den da rein in die Küchenmaschine. Und dann staubt es auch richtig. Und dann.
Also ist der, aber das ist, ich denke immer, das ist wie so eine Art Steinpilz, aber ist der so hart?
Der ist richtig oder, hart, ja. Der
ach, ist, das ist ein, ach, das ist ein, wächst der am, an der Birke selber.
Der wächst also wie, an der Birke. Der
so
wächst
ein Zunderschwamm. Wie also nicht so ein,
genau, wie ein Zunderschwamm.
Ach so, einer, weil sagen wir mal, ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Pilz, der mit Stiel und Huhn
nein,
und so
nein,
weiter.
Nein, der wächst an der Birke.
Also nur an alle, die zuhören, bitte vorher genau informieren.
Ja, wächst an der Birke. Anderes. Und also wie so ein kleiner Zunderschwamm, sieht halt ein bisschen anders da aus. Und genau, da macht man den klein, dann hat man einen Pulver, so und das Pulver, dann macht man sich einen Tee davon. Ich nehme dann immer so 250 Milliliter und tue da so 1-2 Teelöffel von diesem Pilz rein, lasse das so ungefähr 10 bis 20 Minuten so ganz leicht köcheln. Und dann entsteht da draus ein bitter schmeckender Tee. Und die Bitterstoffe sind ja, was gut sind, und der hilft also wirklich hervorragend gut bei so ganzen Magenschichten.
Aber hört sich nicht nach lecker an.
Naja, lecker. Da, man kennt es ja von den Wildkräutern. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das Problem bei so Heilpflanzen und bei so Wildsachen, wo gut sind, dass die immer aber auch Bitterstoffe eingelagert haben. Und das ist aber das, was wir ja wollen. Ne? Also süße Schokolade kann man kaufen, aber die schmecken halt bitter.
Ja, okay, also vielleicht gehen wir zum Abschluss nochmal auf, also gesund, okay, schmeckt bitter, aber was sind denn die Pilze, die wirklich am besten schmecken? Was ist denn dein Lieblingspilz? Also vom Geschmack?
Also vom Geschmack muss ich ganz ehrlich sagen, esse ich fast lieber diese Zuchtpilze wie Rosenzeitlinge zum Beispiel.
Na, das dir als Naturbursche.
Naja, aber die gibt es ja draußen auch halt jetzt bei uns, oder Austernzeitlinge. Das ist ein Pilz, den es draußen auch gibt. Ich mache sehr gern Austernzeitlinge. Und die gibt es ja im Winter übrigens. Also wer Pilze sammelt, kann auch im Winter Pilze sammeln. Die wachsen so bei minus 5 Grad. Dann macht es Spaß, da mit einem Pilzsammelkorb durch den Wald zu marschieren. Also die esse ich gerne. Die ganzen Seitlinge esse ich sehr gerne. Und Parasol esse ich auch gerne, genau.
Den kann man ja schön wie Schnitzel braten. So paniert. Das ist für diejenigen, die sagen, nee, es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Es ist ja fast Fleisch, wie wir jetzt wissen. Weil es ja doch eher ein Tier als eine Pflanze ist. Und dann, da war eben von mir die Frage, es gibt ja eine ganze Reihe von Schirmpilzen, die kann man normalerweise ja wirklich gut erkennen. Mit diesem riesigen Schirm und einem verschiebbaren Ring, glaube ich. Also ich habe jetzt gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier weitergebe. Aber ich habe gelesen, es gibt da auch giftige oder ungenießbare, wie auch immer, Arten. Stimmt das?
Ja, also wenn wir jetzt bei den großen Parasolpilzen bleiben, man muss immer unterscheiden. Als ich bei dir letztes Jahr einen Kurs gemacht habe, haben wir tatsächlich auch unten sehr, sehr giftige kleine Schirmlinge in dem Wald gefunden.
Okay, und die möchte ich ja nicht in der Pfanne haben.
Genau, ja. Also es gibt zunächst mal den großen Parasol, der unterscheidet sich eben schon mal von der Größe her. Ne? Dann, zum Teil sind ja diese Hüte bis zu 25 cm im Durchmesser. So.
Also mal alles, was so Tellergröße erreicht, ist unverdächtig.
Dann hat man schon mal nicht die kleinen Schemlinge dabei. So. Mhm. Innerhalb dieser Parasol gibt es, die jetzt im Wald wachsen, würde ich mal sagen, gibt es welche, die sind, also haben rötlich, sind die Safranschemlinge, auch essbar. Wo man bei den Parasol aufpassen muss, ist, es gibt eine Art, die wächst komischerweise nur in der Nähe von Komposthaufen. Und da habe ich die auch tatsächlich schon gefunden. Das ist der Giftgartenschirmling, heißt der.
Okay, weil das war nämlich genau die Frage, weil meine Tochter sammelt die gerne. Und wir haben im Garten im Herbst alles voll Schirmpilze. Und wir haben natürlich auch einen Komposthaufen. Wir haben aber auch Bäume. Das ist so eine Mischung zwischen Garten, Wald und was auch immer.
Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Also da würde ich auch empfehlen, mal jetzt in der Literatur zu schauen. Oder im Internet gibt es da auch schöne Seiten, wo man mal gucken kann. Aber da muss man in der Tat ein bisschen aufpassen. Wenn der Schirmpilz im Wald gefunden wird, wo kein Kompost und so weiter ist, kann man einen Parasol, verschiebbarer Ring, genannt der Stiel, glaube ich, fast nicht jetzt verwechseln mit was anderes da.
Ja, also ich sehe schon. Also mit dem Garten, aber das ist interessant. Das werde ich meiner Tochter mal erzählen. Weil die immer sagen, Papa, mach doch, die ist auch vorsichtig, die kennt sich auch besser aus, muss ich sagen, als ich. Also ich bin da so ein, ja, bin da sehr vorsichtig mit Pilzen, aber ich glaube, wir können es dadurch zusammenfassen, Ottmar, die Leute müssen einfach bei dir einen Kurs machen. Du hast auch eine Naturschule, du machst das ja nicht hier nur an der Waldakademie, sondern hauptsächlich in deiner Naturschule. Kann man also nur empfehlen, macht mal einen Kurs bei Ottmar Dietz, ich sage mal den vollen Namen dazu, dass ihr es auch recherchieren könnt. Und dann kann man mit deutlich besserem Gewissen raus in den Wald gehen, wobei deine Kurse, auch das muss man noch dazu sagen, die gehen ja gar nicht hauptsächlich in die Richtung Speisepilze zu sammeln, sondern grundsätzlich Pilze erstmal zu verstehen.
Ja, zu verstehen, aber schon dann eben auch, dass die Leute dann nachher Pilze sammeln können und ich sage noch den Zusatz, angstfrei Pilze sammeln können.
Ne? Ja, super, das find ich sehr, sehr schön und das ist, also ich denke nochmal gerade an eine Gesellschaft, 25 Personen, Topf steht auf dem Tisch und keiner mag zu lang, das ist ja auch nicht schön. Ist auch übrigens nicht schön für die Pilze, weil die wollen sich ja mit ihren Fruchtkörpern eigentlich vermehren und wenn man sie schon abmacht, dann sollte es auch die Art sein, die man nachher ruhigen Gewissens essen kann. Ottmar, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube, da waren wirklich ein paar tolle Informationen dabei. Und nochmal an alle, wenn ihr mehr dazu haben wollt, dann gibst du ja auch wirklich ganz, ganz tolle Kurse, die ich nur empfehlen kann. Und ansonsten dauert es ja noch ein bisschen bis zur nächsten Hauptsaison, aber die kommt ganz bestimmt. Und dann kann ich nur sagen, schaut zu, dass ihr angstfrei Pilze sammelt und dann dieses merkwürdige Mischwesen zwischen Tier und Pflanze auch guten Gewissens genießen können. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Ottmar, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Schön, dass ihr ja zugehört habt, vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.